Meine Lieben, wir sind hier versammelt, aber wir haben im Geiste die Menschen mit uns, die wir kennen, die noch nicht diesen Zugang zum Glauben haben, die Suchende sind, unzufrieden sind und noch keine Antwort haben. Der Mensch heute ist oft in einer großen Krise, weil er meint, er könnte selber bestimmen, wer er ist. Der Mensch hat das Recht, selber zu bestimmen, wer er ist. Und dadurch kommt er aber nicht in seine wirkliche Identität. Er bleibt sich immer ein Fremder. Und diese Not, dass er letztlich spürt, das bin ich nicht. Aber ich kenne mich selber noch gar nicht. Diese Not ist da. Und da wollen wir Hilfe geben, dass sie Antwort finden. Wie kannst du wirklich so zu dir kommen, dass du deine Identität findest und dadurch zur Ruhe kommst, Frieden hast und wieder Hoffnung und Zuversicht hast? Wie gesagt, die Aufklärung sagte, der Mensch selber bestimmt, wer er ist. Aber die Menschen haben vergessen, dass sie sich nicht selber verdanken. Es ist uns auch das Leben gegeben. Ich habe ein Recht auf Leben. Aber es ist mir vorher geschenkt, gegeben worden. Und dieses Leben hat eine Veranlagung, dass ich Beziehung habe. Beziehung, die mich bereichern, die mich ansprechen, wo ich eben nicht vergessen, nicht einsam bin, sondern in Gemeinschaft bin, wo ein Teilen, ein Mitteilen ist und der Mensch dadurch erlebt, was Liebe ist und Gemeinschaft. Wie gesagt, diese Definition schon bei der Aufklärung, diese drei Charakteristika, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber es ist in französischer Sprache gesprochen worden. Und das erste heißt eigentlich Liberalität. Das heißt ungebunden sein. Ja? Und das ist nicht ganz glücklich. Das zweite, Gleichheit. Nein, die Franzosen sagen Egalität. Du bist egal. Das ist diese Gleichgültigkeit, die nicht glücklich macht. Und dann das letzte, Brüderlichkeit, schaut beinahe christlich aus, aber da ist gemeint, die Mehrheit hat immer recht. Nicht der Einzelne, aber das ist nicht der Weg. Und so lade ich euch ein, uns wieder zurückzuerinnern, weil wir nicht uns selber verdanken, lassen wir auch Gott sprechen, was die ersten Worte über den Menschen sind. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen, und zwar über vieles und letztlich auch über die Erde. Und dann Vers 27, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier spricht ein Gott in der Mehrzahl. Lasst uns. Gott ist immer einer, der in Gemeinschaft ist. Und diese Gemeinschaft, die Gott hat, die hat keine Konkurrenz, sondern es ist immer ein gegenseitiges Geben und Austauschen, aber nie ein Nehmen. Es ist immer überfließend und weitergebend. Und in das hinein, in dieses Wesen Gottes, dieses mitteilenden Gottes, der Gott der Liebe ist, sind wir hineingerufen ins Dasein. Und so sein Bild, das heißt, wir haben seine Charakteristik, sein Wesen in uns. Also unsere Identität ist Gottes Herrlichkeit in uns, sein Ebenbild. Freilich, und da dürfen wir dann herrschen, das heißt, dass es aber auch zum Wohle ist, dieses Herrschen. Aber der Mensch hat das Reden Gottes verlassen, ein anderes Reden angenommen und in diesem sich zu identifizieren begonnen. Wie gesagt, wie in der Gegenwart, der Mensch selber kann bestimmen, wer er ist. Aber es geht schief. Aber Gott hat diesen Menschen, der also diese Urgeborgenheit verlassen hat, verloren hat, immer wieder angesprochen und spricht auch heute immer noch an. Und wir haben ja das so gewaltig gehört von Abraham, der aus seinem Lebensraum kommt, wo viele Göttervorstellungen sind, auch da wieder. Der Mensch selber macht sich eine Vorstellung über Gott, aber das ist nicht Gott selber. Das sind seine Vorstellungen. Das ist keine Identität. Aber ein Abraham ist ein Hörender geworden. Und Hebräer Kapitel 11, Vers 8 sagt, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Also ein Abraham ist einer, der horcht auf Gott, der gehorcht, der angesprochen, berufen, gerufen fühlt wird. Und er sieht jetzt in das Unbekannte hinaus. Aber dieses Unbekannte ist ihm nicht fremd. In diesem Unbekannten hat er diese Hoffnung, die Erwartung, aber nichts in der Hand. Durch Glauben hielt er sich im Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Er hat eine Verheißung. Es ist ihm geheißen worden, dass er erwarten darf. Der Mensch darf ein Erwartender sein. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham hat keine Stadt gebaut, obwohl er eine große Herde hatte und viel Personal, über 100. Er wartet die Stadt, die Gott baut. Und meine Lieben, und so kommen wir, und dieser Bogen geht eben dorthin, wo diese Stadt, die er erwartet, sichtbar wird. In Offenbarung Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde war vergangen und das Meer gibt es nicht mehr, dieses bedrohliche, unsichere. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das ist jetzt nicht von Menschenhand gemachte Stadt. Es ist wie eine Braut. Gemeinschaft wieder. Der Mann, die Frau ist Familie. In der Familie ist der Mensch identisch in diesem Zusammenhang. Und so baut Gott die Stadt, die diese Geborgenheit Gottes trägt und hat. Und es ist erstaunlich, in Kapitel 22, kurz noch, Vers 3, und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Das heißt, Gott herrscht und niemand anderer. Und seine Knechte werden ihm dienen, und zwar mit Freude dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Es ist also nichts Fremdes mehr. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Es ist wieder, der Mensch wird offenbar im Charakter Gottes, im Wesen Gottes. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch eines Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann kommt der Mensch zu dieser Herrschaft, die in der Gemeinschaft Gottes so heilvoll ist. Und meine Lieben, wir sind jetzt unterwegs. Wie ein Abraham, nochmals, er schaut aus auf das, was noch nicht da ist. Er erwartet, was Gott macht. Das sollen wir auch. Das ist der Weitblick, den wir haben dürfen. Und auch ein Habakuk, der auf Deutsch übersetzt, der Gott umarmt, hat in seiner Situation Ausschau gehalten. Nebukadnezar, ein fremder Herrscher, hat seine Heimat erobert. Die Menschen werden zu Sklaven, werden Flüchtlinge. Und das ist schmerzlich. Dieser Habakuk in Kapitel 2, Vers 1 sagt, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er, nämlich Gott, mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Ja, er hat Klage in dieser Not. Er hat viel Unrecht jetzt erlebt. Aber er hat Ausschau nach dem, der redet. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Es geht um Offenbarung, die Gott gibt. Denn die Offenbarung wartet noch auf eine bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Die Offenbarung eilt auf die Vollendung hinzu. Wenn sich verzögert, so warte auf sie. Wären wir nicht mehr solche Kontrolleure Gottes, ob er jetzt tut, was er sagt? Das ist schon ein Ausdruck des Zweifels. Nein, ich warte auch bei Verzögerung. So warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreten und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, der also nur von sich aus alles sieht, aufgeblasen ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Da sind zwei Dinge noch notwendig. Ab wann werde ich überhaupt ein Gerechter? Und es ist eine Zukunft, er wird durch den Glauben leben. Meine Lieben, und das hat ein Habakuk aufrecht gehalten. Er hat vertraut, dass Gott ihn wieder gerecht macht. Und in diesem Glauben lebt er. Was heißt das eigentlich, durch Glauben leben? Der Glaube ist ein bewusstes Vertrauen auf Gott und sein Reden, sein Wort. Insbesondere auf Gottes Offenbarung über Jesus Christus. Und das ganze Alte Testament spricht ständig von diesem Messias, diesem Gesalbten Gottes und sein vollkommenes Erlösungswerk. Er bringt die Erlösung. Die heutige Menschheit sagt, wir müssen die Erde retten. Wir müssen retten. Ein bisschen überheblich und viel vergeblich. Weil er nicht mehr den Zusammenhang sieht. Aber schauen wir weiter, wie solche Menschen suchen, wie Micha. Das heißt eigentlich, das ist ein Mann, der sagt, wer ist wie er, nämlich Gott. Das sagt in Kapitel 7, Vers 7, ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich erhören, freu dich nicht über mich, meine Freundin, denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich wieder auf. Und wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Der Herr ist mein Licht. Nicht ich selber bin mir Licht. Den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Bis er meine Sache hinausführt und mir Recht verschafft, er wird mich herausführen ans Licht. Ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. Die Gerechtigkeit Gottes hat er vor Augen. Und er wird mit Freude darauf schauen, weil er weiß, er wird wieder Anteil haben an der Gerechtigkeit Gottes, die er bewirkt. Obwohl ich weiß, ich bin ein Sünder. Und ich lasse mich demütigen vor ihm. Aber meine Hoffnung ist der Herr, er ist mir das Licht in aller Finsternis meines Lebens. Meine Lieben, das sind diese Orientierungen, die wir auch immer wieder in unserem Leben festigen sollen. Und ein Jeremia, der vieles leidvoll litten hat, hat in seinen Klagenliedern dann so gesprochen. Kapitel 3, Vers 21. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Ein Jeremia, der all den Untergang erlebt hat. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Schweigend wartet er auf die Rettung des Herrn. Ich warte darauf, aber ich rede darüber nicht. Ich warte einfach. Meine Lieben, das ist die Ausrichtung, die in uns immer mehr aufgerichtet werden muss, damit wir aus dem Glauben leben werden. Der Hebräerbrief sagt das zusammenfassend, Kapitel 10, Vers 35. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Wir werden die Verheißung Gottes erlangen, aber in Ausdauer, im Ausharren, den Willen Gottes zu tun. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll. Und das ist der Retter und Messias Jesus Christus. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Wir haben es wieder gesagt. Aber der ist bereits gerecht gemacht worden. Und so lebt er aus Glauben. Und wir werden dann sehen, gerecht gemacht werden wir, erst wenn wir von oben geboren worden sind. Aus dem Geist Gottes, so wie der Sohn Gottes aus dem Geist Mensch wird, geboren wird, muss jeder aus Gott geboren werden, um gerettet zu werden. Wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das ist die Resignation des Menschen. Das ist die Gefahr. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Aber wir trauen es Gott zu, dass er uns rettet. Und meine Lieben, ab dem Augenblick, wo wir Gott das zutrauen, ehren wir Gott. Ich bin bei meiner eigenen Bekehrung betroffen gewesen. Erst aus dem Moment, wo ich es vor Gott eingestehe, ich bin verloren. Ich habe nicht das ewige Leben. Und wenn ich das ewige Leben nicht habe, dann werde ich das Reich Gottes nicht einmal sehen. Schon gar nicht in das Reich Gottes gelangen. Diese Wahrheit, diese Tatsache meines Verlorenseins vor Gott einzugestehen, ist zunächst manchmal eine Not, aber das reicht noch nicht aus. In dieser Not wenn du dann rufst, Herr, komm in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Führe du mich. Und ich traue dir zu. Du gibst mir ewiges Leben. Ich kann es nicht. Du gibst es. Das im Zutrauen ist nicht so einfach. Ich habe oft das Gebet gesagt, dass Jesus in mein Leben kommen soll. Aber es ist in mir noch immer nicht die Wahrheit geworden. Es wurde erst wahr, als ich auch wirklich mein Verlorensein in aller Konsequenz erlebe und eingestehe. Und dann allein mich ihm ausliefere und vertraue. Er. Und da war das Sonderbare. Als ich dann im Glauben das tat, war ich überrascht. Ich bin angenommen. Das war für mich was ganz Neues. Das war so, wie wenn ich auf einer ganz neuen Plattform stehe. Ich bin getragen. Das konnte ich auch glauben, dass ich geliebt bin. Aber das alles ist Geschenk Gottes. Er gibt es. Und darum führt uns der Glaube zum Evangelium. So wie Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16 sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Kraft Gottes für jeden, der glaubt, der Gott zutraut, was er sagt. Zuerst für den Juden, dann für die Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Siehe da, jetzt werden wir gerecht vor Gott. Durch Glauben. Es gibt keine Selbstgerechtigkeit. Er macht uns gerecht. Und gerecht heißt, ich komme wieder in die Identität meines Wesens, wie Gott mich gerufen hat ins Dasein. Gottes Gerechtigkeit ist in uns. Und daher gibt es keine Verdammnis mehr, keine Ablehnung, keine Schuldgefühle. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und für mich war Römerbrief Kapitel 3 der Anstoß. Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Meine Lieben, das ist eine heikle Sache. Der Sinai-Bund, nein, nicht über den Sinai-Bund, außerhalb des Gesetzes, kommt die Gerechtigkeit Gottes. Also nicht durch die Erfüllung aller Gebote kannst du gerettet werden. Außerhalb des Gesetzes kommt die Gerechtigkeit Gottes. Und zwar eine Gerechtigkeit, die vom Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg, die Gerechtigkeit Gottes zu finden, als allein durch den Glauben an Jesus Christus. Die zu allen, auf alle kommen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und das hat mich wachgerüttelt. Moment, die Herrlichkeit Gottes sollte in mir sein. Kann ich das wirklich sagen? Das war der Anlass, wo ich angefangen habe zu fragen, wie kann die Herrlichkeit Gottes wieder in mir einkehren? Nämlich die vor Gott wir haben sollen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung in Christus Jesus. Es ist seine Gnade, die kommt mir schon entgegen, wo ich noch Sünder bin, wo ich noch ungerecht bin, wo ich noch blind bin. Die Gnade Gottes. Aber es ist, kommt aufgrund der Erlösung in Christus Jesus. Jesus hat durch seine Erlösung diese Gnade eröffnet. Er ist der hohe Priester nach der Ordnung des Melchisedek, der zugleich Priester und König ist. Aaron ist nur Priester. Er ist kein König. Und die Könige vom Alten Testament wollten manchmal Priester sein. Auch das war nicht erlaubt. Aber das Priestertum nach Melchisedek ist ein ewiges, durch Eidschwur Gottes und unübertragbar. An diesem Priestertum Jesu kann niemand Anteil haben. Er allein ist der Retter. Wir sind ein priesterlich-königliches Volk, aber die brauchen kein Erlösungsopfer darbringen, wie leider in den Großkirchen, der Orthodoxen, der katholischen Kirche gemacht wird. Die haben wieder das Aaron-Priestertum eingeführt, mit diesen Priestergewändern und mit diesen Riten. Aber durchs Gesetz kommt keine Rettung. Außerhalb des Gesetzes kommen sie. Durch den hohen Priester Jesus Christus, der nicht in ein irdisches Heiligtum gegangen ist, sondern in das himmlische. Und er hat uns den Zugang zu diesem himmlischen Heiligtum geebnet, dass wir dort hineintreten, um dort anzubeten. Das ist also der große Vorgang. Kurz zusammengefasst, Gott macht einen Menschen gerecht durch Glauben aufgrund des Sündopfers Jesu Christi. Es ist eine Gerechtigkeit, die von Gott gewirkt wird und vor Gott gilt. Der sündige Mensch hat die Herrlichkeit, ihm von Gott als Geschöpf und Ebenbild gegeben worden ist, verloren, weil er das Wort Gottes verlassen hat, nicht mehr aus dem Wort Gottes lebt. Und so hat er seine Identität verloren. Wer an Jesus Christus aber glaubt, wird gerecht gemacht, gerecht gesprochen, ohne eigenes Verdienst, aufgrund des stellvertretenden Sündopfers Jesu Christi. Und das ist Gnade, ein unverdientes, freiwilliges, aus der Liebe Gottes herauskommendes Handeln Gottes. Das ist Gnade, nämlich Erlösung ist also ein Loskauf, Lösung, losgemacht werden eines sündigen Menschen von seiner Schuld und Strafe durch das hingebende Leben Jesu Christi. Er ist der letzte Adam, von dem wir abstammen sollen. Wer nicht von dem letzten Adam abstammt, ist nicht wiedergeboren. Wenn Jesus Christus nicht in dein Leben eingekehrt ist und der Herr geworden ist, bist du noch immer in einem alten System. Schauen wir in das Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 4 heißt es, in ihm, in Jesus, war das Leben. Und dieses Leben, das hat er wie kein anderer. Und dieses Leben war dann das Licht der Menschen. Das war die große Hoffnung. Und denen sagt er an, aber die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und zwar denen, die an seinen Namen glauben und die aus Gott geboren sind. Meine Lieben, nicht durch eine Taufe seid ihr Kinder Gottes geworden, sondern indem ihr Jesus Christus aufgenommen habt im Glauben, seid ihr Kinder Gottes geworden. Die Taufe ist ein Zeugnis eines guten Gewissens, dass ihr Vergebung vor Gott gefunden habt durch einen Glauben. Und deswegen legt ihr Zeugnis ab und habt euch taufen lassen. Und daher kann eine Kindertaufe keine Gültigkeit vor Gott haben, hat kein Zeugnis. Erst der, der wiedergeboren wurde, kann getauft werden, kann dieses Zeugnis abgeben. Der Mensch bekommt also seinen Zugang zur Herrlichkeit Gottes in Christus, indem er anfängt, dem Wort Gottes zu glauben, aus dem Wort Gottes zu leben. Und da ist jetzt dieses Schlüsselwort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Meine Lieben, das hat Jesus buchstäblich gelebt, als er vom Geist in die Wüste geführt wird. So wie das Volk Israel in die Wüste geführt wurde, ging er in die Wüste, um das nachzuholen, was das Volk nicht richtig gemacht hat. Er hat nicht aus Steinen Brot gemacht. Er hätte Wunder tun können. Er sagt, der Mensch lebt aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und daran hat uns Mose erinnert. So sollen wir leben. In 5. Mose, Kapitel 8, wird das Rede, dass der Mensch aus jeglichem Wort kommt, lebt, das aus dem Mund Gottes kommt. Und Jesaja 55, 3, neigt euer Herz und kommt zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Der Sinai-Bund war kein ewiger Bund. Aber der Abraham-Bund war schon ein ewiger. Und der Bund, den Jesus gemacht hat, ist ein ewiger. Und so hören wir im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 12, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bedeutet, bezeugt der Heilige Geist. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen spricht der Herr, will ich meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Beim Sinai wurde das Gesetz noch in steinerne Tafeln geschrieben. Es wurde in der Bundeslade aufbewahrt. Aber jetzt wird das Gesetz bei der Wiedergeburt in das Herz des Menschen geschrieben. Meine Lieben, das ist Wiedergeburt. Jesaja 31, 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jetzt weißt du, wem du gehörst. Gott sagt, ich bin dein Gott. Und du sollst mir gehören. Du weißt, du bist nicht ein Vergessener. Und es wird keiner mehr seinem Nächsten, keiner mehr seinem Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. Vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Gott erkennen ist das Um und Auf, meine Lieben. Ihn erkennen. Wäre schrecklich, wenn eines Tages Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Zu den törichten Jungfrauen sagt er das. Die meinten, sie seien wiedergeboren. Ich kenne euch nicht. Das Um und Auf ist, dass der Herr uns erkennt. Lassen wir uns so von Gott erkennen, indem wir uns ganz ausliefern, vorbehaltlos hingeben in Demut. Und die Apostelgeschichte sagt dann, das sagt nämlich Paulus in Antiochia, Kapitel 13, Vers 38, so sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, nämlich Jesus, Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Das Gesetz des Mose kann nicht retten. Jeder wird gerechtfertigt, der Jesus glaubt. Und versteht, dieses einen Glauben, die Dämonen glauben auch, dass Gott existiert. Und dieser Glaube rettet nicht. Aber der Glaube, wo ich mich da hineingenommen, untergeordnet verstehe und damit angenommen verstehe, dieser Glaube rettet. Das ist eben diese Wiedergeburt. Und so hören wir im Klartext jetzt im Römer Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Sie wird offenbar, sie kommt. Wir erwarten den sich offenbarenden Jesus. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wir werden also noch in Bedrängnissen sein. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Nicht sagen, wenn ich jetzt in Bedrängnis bin, was ist da los, was stimmt da jetzt nicht, was ist da falsch, sondern Herr, inmitten dieser Bedrängnis vertraue ich, deine Hand ist über mir und du führst mich hindurch. Das standhafte Ausharren bewirkt Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Wenn du durch Bedrängnis gehst in deinem Glauben, in vielen Nöten, dann wird diese Bewährung in dir eine Hoffnung erwecken, die unzerstörbar ist. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Merkt ihr, jetzt ist Gegenwart. Die Liebe Gottes ist jetzt ausgegossen. Die Liebe Gottes ist da. Nicht? Ich glaube an die Liebe Gottes, auch wenn ich nichts merke, weil ich nichts mehr spüre und so weiter. Nein, ich weiß, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Und meine Lieben, fang an, dich darin zu identifizieren. Du bist einer, über den die Liebe Gottes ausgegossen ist. Und wenn du dich darin identifizierst, ist das der Glaube, der dich rettet. Wenn du aber sagst, ja, das ist mir ein Wunsch, eine Sehnsucht, ich hoffe, dass es eines Tages passiert, ist das noch nicht ein Glaube, der dich rettet. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dir. Glaube das ihm. Ja, so wie Epheserbrief sagt, Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus gesegnet hat. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das ist also das Konzept Gottes. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus, nach dem Wohlgefallen seines Wohlwillens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in den Geliebten. Wir sind immer in Jesus Christus begnadigt, geliebt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Haben, nicht Zukunft, es ist jetzt. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die uns überströmen, widerfahren lässt, in aller Weisheit und Einsicht. Das lässt uns erfahren. Mein Lieben, das heißt gerettet sein. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist unsere Identität. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Und so, meine Lieben, reichen wir hinaus über dieses Zeitliche, über dieses Sichtbare, in das die höhere Wirklichkeit, die ja auch da ist, wie Hebräerbrief Kapitel 12, 22 uns zeigt. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Wir haben schon Zugang dahin. Zu Zehntausenden von Engeln, zu einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen im Himmel angeschrieben sind. Zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das ist die Wirklichkeit, in der wir gegründet, gefestigt sind durch Glauben, weil es sein Werk ist. Und du verherrlichst Gott durch Glauben. Und Glauben, da steckt das Wort geloben drinnen. Das ist eine Verlobung mit Christus. Und so ganz und gar getragen. Und so bemöge uns der Herr weiterhin hindurch bewahren. Halten wir lebendig den Glauben. Denn der Glaube ist das Zeugnis deines Verhältnisses zu Gott. Amen. Herr Jesus, du kennst aber jeden Einzelnen von uns. Und wir sind manchmal erst so unterwegs und gefestigt und gegründet fühlen wir uns nicht immer. Aber gib, dass wir das Kostbarste so vor Augen uns bewahren, dass auch wir solche sind, die vor allem und zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen und dabei vertrauen, dass alles andere uns hinzugegeben wird, was wir noch brauchen werden. Herr, wir werden in Bedrängnisse kommen. Die Finanzkrise wird immer größer. Der Zusammenbruch der Wirtschaft immer deutlicher. Aber wir vertrauen dir, dass du uns hindurch bewahrst. Bewahre du uns, indem wir dir die Ehre geben durch den Glauben. Amen.